Schön, dass es wieder in Normalität hineingeht. Und ich möchte heute über ein Thema mit euch sprechen, das sollte eigentlich auch Normalität für uns sein. Und die Überschrift für heute Morgen heißt von mir aus: Ein Leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das ist nichts Außergewöhnliches, sondern es sollte eigentlich geistliche Normalität für uns sein. Ein Leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Das wird dann uns auch bei der Freizeit im nächsten Jahr bestimmen. Es gibt dann entweder eine Prüfung oder eine Wiederholung. Es gibt ein paar Sachen, da lasse ich nicht einfach nach. Wir werden uns im Epheserbrief bewegen. Ein Brief, der unter anderem ein besonderes Kennzeichen hat, dass der Paulus in diesem Brief eine ganze Reihe, so insgesamt 8, scheinbare Satzungetüme hat. Sätze mit 100, 150, 100, 200 Worten ohne Punkt und Komma. 8 solcher langen Schachtelsätze gibt es in diesem Brief. Und man fragt sich natürlich manchmal, was ist denn mit Paulus los? Und meine Antwort ist ganz einfach, es gibt beim Paulus bestimmte Themen, da kennt er kein Halten. Da sprudelt es einfach so aus ihm heraus, da kriegst Sätze über 12 Verse hinweg, 200 Worte, ohne Punkt und Komma. Und Epheser 1, die Verse 3 bis 14, das ist so ein Text. Und im übrigen Brief des Paulus an die Epheser finden sich nur mehrere solche Wortkaskaden. Und warum ist es so? Es ist ja kein Chaos an Gedanken, sondern der Paulus ist einfach nur atemlos, fasziniert, hingerissen. Es poltert, sprudelt nur so aus ihm heraus, weil er von einer Sache unglaublich begeistert ist. Und da kommt oft an die Grenzen der Grammatik und der Sprachfähigkeit. Der erste Text wäre, ich werde nicht vorlesen, sondern nur die wichtigen Momente daraus betonen, Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Dreimal kehrt der gleiche Gedanke wieder, nämlich, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner herrlichen Gnade, Vers 6. Dazu kehrt dann auch, dass er uns akzeptabel gemacht hat, uns mit Gunst und Segen überschüttet hat, damit wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit, Vers 12 dann, und dass wir sein Eigentum werden zum Lob seiner Herrlichkeit, Vers 14. Das wäre also das Erste, wo ich ein bisschen mit euch einhaken möchte. Ein Leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Und da rührt man etwas, da hält man fast unwillkürlich die Luft an. Ich meine, es gibt ein paar Leute, die sind von gewissen Narzissmus nicht ganz unbehelligt geblieben. Die glauben sowieso, sie sind die Größten, die Schönsten, die Besten, die Coolsten, die was auch immer noch. Aber es ist für den Normalverbraucher eher so, dass einem zunächst einmal der Atem stockt, wenn man das hört. Etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir. Du, ich. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch mit dem Aufstehen geht in der Früh, aber wenn ich dann vor den Spiegel trete, dann habe ich so meine erste Glaubenskrise. Dass ich das Bild sehe da und frage: Gott, wie kannst du das zulassen? Und wer auch immer der Fremde da ist, der mein Pyjama anhat, ich werde ihn vorsichtshalber rasieren. Aber dann bricht eine erste Welle des Lobpreises aus mir heraus und ich sehe mein Spiegelbild und freue mich darüber, dass der Abbruch dieser leiblichen Hütte so zügig voranschreitet. Nein, im Ernst, du, ich, etwas zum Lob seiner Herrlichkeit, das soll Gott ausdrücken und das ist gemeint letzten Endes. Dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit, bedeutet nichts anderes als, wer dir begegnet, fängt an, Gott zu loben. Wer dir begegnet, dem fällt es leichter, an Gott zu glauben. Wer dir begegnet, hat eine Gottesbegegnung. Und wer dich sieht, sieht etwas von der Schönheit Gottes. Nicht mehr, nicht weniger ist damit gemeint. Und das ist unsere Berufung. Da wird unsere Tagung nächstes Jahr drunter stehen. Unsere Berufung ist, etwas zu sein, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das ist kein Randthema, das Paulus da im Epheserbrief mal so kurz anreißt. Im Kolosserbrief schreibt er auch, dass Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Kolosser 1, Vers 27. Thessalonicherbrief kommt vor, im 2. Kapitel, Vers 12. Wandelt würdig vor Gott, der euch berufen hat zu seiner Herrlichkeit. Und diese Berufung hat ihre Erfüllung nicht erst in der Ewigkeit. Was wir dann sein werden, das dürfen und sollen wir jetzt schon sein erleben. Das Gott groß macht, das ihn verherrlicht, das ihn ausdrückt, erleben, das ihn der Welt klar und unverhüllt vor Augen stellt. Jesus selber hat es bei seinen Jüngern ganz klar zur Sprache gebracht, wenn er da sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 17, Vers 18 und 20, Vers 21. Jesus ist selbst gesandt worden, damit in ihm die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Johannes 17, Vers 4. Das heißt, wir haben in Jesus von vornherein ein Leben vor Augen, das ausschließlich Darstellung der Herrlichkeit des Vaters war. Ihm war er verfügbar. Ein Leben gelebt zur Ehre Gottes, gelebt von dem Einzigen, von dem man das wirklich auch sagen konnte, das ist jetzt wirklich ein Mensch. Und dieser Mensch spiegelt dann etwas wider, das kennen wir eigentlich fast nur noch vom Hören sagen, aber ein Mensch wie Jesus, in dem ist die Schönheit Gottes mitten unter uns getreten. Der Johannes sagt am Anfang von seinem Evangelium, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Und darum steht es bei Jesus an erster Stelle. Es war ihm nichts wichtiger. Und er hat ganz viel Zeit mit seinen Jüngern darauf verwendet, um das bei ihnen durchzubringen, es ihnen klar zu machen. Er kann sogar am letzten Abend sagen, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die ich hatte bei dir, als ich noch bei dir war. Es ist ein ganz breites Thema in der Schrift, dieses Thema mit der Herrlichkeit. Oder er sagt, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Die Arbeit, die mit diesem Werk zusammenhängt, die war noch lange nicht fertig. Kreuz und Auferstehung, das liegt noch vor ihm. Die Arbeit mit den Sünden, das ist noch nicht getan. Aber das eine, zu dem er gekommen ist, das hat er vollbracht. Er hat die Herrlichkeit des Vaters vor Augen geführt. Unverzerrt, ungetrübt, nicht religiös entstellt. Und doch ganz klar und deutlich. Er also, der Abglanz der Herrlichkeit. Und das ist sein Vermächtnis an uns. Das ist dann seine Berufung für uns. Er hat das nicht für sich behalten, sondern teilt es mit uns, teilt es an uns aus. Jünger sind Menschen, in denen sich die Sendung Jesu fortsetzt. Und wenn er die Herrlichkeit des Vaters in diese Welt hereingetragen hat, dass an ihm der Vater sichtbar würde, dann sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, dass durch euch die Herrlichkeit, die Schönheit, die Gutheit des Vaters sichtbar wird. Kann sein, dass wir dabei die Luft anhalten. Aber er ist nicht bereit, darauf zu verzichten. Weniger hat er für uns nie gewollt. Na, wir sollen uns nicht im Glanz Jesus sonnen, sondern selber glänzen und leuchten. Nicht aus uns, aber doch sein ungebrochener Abglanz sein. Ihr könnt nur ein paar andere Verse haben, wo man am liebsten nach einer Schere schreien würde und sagt, nein, das muss man auszuschneiden, das geht also gar nicht. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und er hat das ernst gemacht. Und er hat mit dieser Vollkommenheit keine Perfektion gemeint, die wir aus uns heraus zustande bringen müssten, sondern dieses Vollkommensein heißt, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, so sollen wir auch sein. Die Vollkommenheit des Vaters besteht darin, dass er Leben gibt. Die Vollkommenheit eines Kindes besteht darin, dass es Leben empfängt. Das ist Vollkommenheit. Die Vollkommenheit des Vaters besteht, dass er gut ist. Die Vollkommenheit des Jüngers besteht darin, dass er sich diese Gutheit des Vaters ins Leben hineinlegen lässt und dass es auch wird wie der Vater. Unsere Vollkommenheit ist im Empfangen. Unsere Vollkommenheit besteht in unserer Bedürftigkeit. Aber dann, wenn wir begriffen haben, wer er ist und was er alles schenkt, dann dürfen wir auch lernen, damit zu leben, es an uns zu tragen, sodass an uns sichtbar wird, wer der Vater im Himmel ist. Steht übrigens schon mal im Alten Testament, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Immer dieses so wie der Vater, so ihr, so wie es im Himmel ist, so soll es durch euch auf Erden werden. Das ist eigentlich das ganz große Thema. Dass das übrigens kein eitler Traum war, so ein bisschen abgehoben, das lest man dann in der Apostelgeschichte nach Pfingsten. Da lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 13, das Volk hielt viel von ihnen. Und in der Apostelgeschichte 2, 47 lesen wir, sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Das ist hochinteressant. Das Volk, die Leute, die noch gar nicht gläubig waren, die nehmen an den Leuten dieser ersten Gemeinde etwas wahr, von dem waren sie überwältigt und das hat sie gefangen genommen. Da waren auf einmal Menschen, von denen ging eine unerklärliche Attraktivität aus. Da war ein Glanz über dieser Gemeinde, eine Schönheit, die lag nicht im Äußerlichen, Licht, Lebendigkeit, Gutheit, angenehm. Später wird von einem von ihnen, vom Stephanus sogar gesagt, sie sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Klarheit und Transparent, Glaubwürdigkeit und Schönheit, etwas, das uns den Himmel im Gesicht eines Menschen verrät. Und diese Anziehung, weil sie erfüllt sind von Christus, belebt sind von Christus, begnadigt, schön gemacht, rein und sauber gemacht. Das ist dann zum Grund geworden, warum Leute auch zum Glauben gekommen sind. Ich weiß nicht, wie es euch genau damit geht, aber viele Lebensgeschichten in unserer Umgebung haben auch mit Christus genau so begonnen. Man ist nicht nur gläubig geworden, dadurch, dass man dogmatische Richtigkeiten serviert gekriegt hat oder eine gediegene Apologetik. Man ist gläubig geworden, weil man einem Menschen begegnet ist, in dem für einen Moment oder länger oder auf Dauer überhaupt der Himmel offen war. Man ist gläubig geworden, weil ein Mensch etwas verkörpert hat, wo man gesagt hat, das ist nicht von dieser Welt. Man ist gläubig geworden, wenn man Menschen begegnet ist, der etwas ausgestrahlt hat. Das hat er nicht aus sich erzeugt, sondern das hat er fröhlich reflektiert. Und so war das für die Menschen in Jerusalem eine ganz spannende Angelegenheit und alarmierend. Sie sahen diese Leute und erinnern sich, das haben wir schon einmal gesehen. Und sie denken zurück an Jesus, denn Jesus war bekannt und man hat ihn genau beobachtet und man hat gewusst, wer er ist. Menschen, ein Leben zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Menschen, ein irdischer Ausdruck von himmlischen Wirklichkeiten. Weniger ist niemals gemeint gewesen. Das ist die Normalität, um die es eigentlich geht. Ein zweites. Das kommt hinein in Verhältnisse, wo man denkt, na servus, wie soll sich da noch etwas ändern? Im zweiten Kapitel schreibt der Paulus, auch ihr wart tot, ab Vers 1, durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches, taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber, mittendrin dieser Umschwung, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und aus Gnade seid ihr selig geworden und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus. Das war die Ausgangslage. Tod in Übertretungen und Sünden unter der Herrschaft eines Mächtigen, im Inneren getrieben von diesen Begierden des Fleisches, klingt nicht gut. Ephesus war als Stadt äußerlich sehr glanzvoll, sehr beeindruckend, eine Metropole Kleinasiens und innerlich zutiefst verrottet. Die Stadt war maßlos verdorben, äußerlicher Glanz und doch tiefste Finsternis. Die Epheser waren zum Beispiel überall als wankelmütig, abergläubisch und sittenlos bekannt und berüchtigt. Heraklit von Ephesus, der hat gelebt von 520 bis 460 vor Christus, ist ein Neichtlaus. Dieser Heraklit, von dem sagt man, er hätte nie gelacht. Und er hat das selber so begründet, in diesem Schmutz kann man nicht lachen. Die Epheser sind schlimmer als die Tiere. Sie leben in fürchterlichem Schmutz und gehören alle ersäuft. Heraklit, nicht einmal der Paulus. Es war schon eine spannende Umgebung. Da gab es diese Fruchtbarkeitsgöttin, die Artemis, diese Diana der Epheser. So ein vielbrüstiges Weib, ich will jetzt nicht da in Lebenskunde hinkommen. Aber das war schon eine spannende Religion mit dieser Diana der Epheser, so ein Fruchtbarkeitskult. Und das ist die genialste Verbindung von religiöser Ekstase und sexueller Zügellosigkeit. Es gab 30 Plätze in Ephesus, an denen Neugeborene, die man nicht wollte, ausgesetzt wurden. Es gab griechischen Geist mit erhabenen Gedanken und die Silberschmiede, die Amulette verkauften, Schutzbriefe anboten. Zauberei war gutes und großes Geschäft. Parallelen zu unserer Zeit brauchen wir jetzt gar nicht groß ausführen. Und mitten in diese Finsternis hinein, auf einmal dieser himmlische Strahl einer überwältigenden und völlig überraschenden Liebe, mit der wir geliebt sind. Und es bricht mitten da hinein. Na, da ist nicht vorher irgendeine Veränderung passiert, sondern aus der Liebe kommt dann alle Veränderung. Denn Gott liebt immer, was wir sind. Und nicht nur ein Idealbild, von dem wir meinen, dass es seiner würdig wäre, damit er uns lieben kann. Na, Gott liebt, was er sieht, was wir sind, was er vorfindet. Und Gott ist zunächst nicht sehr anspruchsvoll. Tod in Übertretungen und Sünden, angesteckt und angekränkelt. Das hat euch bestimmt bis zu dem Moment, wo das Evangelium bei euch angekommen ist, sagt er. Das Wort einer umwerfenden Liebe, eine überwältigende Barmherzigkeit im Vers 4. Und dieses Wort ist immer etwas, das nicht nur sagt, sondern auch ein Wort, mit dem Gott schafft, wovon dieses Wort spricht. Und ich unterstreiche es nur mal. Diese Liebe bricht ein in diese Verhältnisse. Gott hat geliebt, was er vorgefunden hat. Und das war weit weg von Ideal. Und Gott hat auch nie etwas verlangt, das ideal und vollkommen ist. Er hat es auch nicht erwartet. Und Gott liebt nicht, wovon er träumt, sondern er liebt den Albtraum, den ich bin. Und wenn er sagt, dass er mich unbeschreiblich liebt, dann bleibt mir nur eins, ich werde ganz still, halte still und lasse dieses Wunder zu, dass diese Liebe zur größten verändernden Kraft in meinem Leben wird. Und dann sagt er auch, er hat seine Kraft an euch wirken lassen und hat euch zu einem Wunder in der Umgebung gemacht. Im Kapitel 1 vorher hat er nur gesagt, die Kraft, mit der Jesus durch Gott von den Toten auferweckt wurde, die hat in euch gewirkt und sie hat an euch gewirkt und hat aus euch etwas gemacht, das war überraschend und erfrischend neu. Eine Veränderung, für die es sonst keine Erklärung gab, weder aus der Umwelt noch in ihrem Herzen. Jeder, der sich dem überlassen hat, jeder, der sich dem ausgesetzt hat, jeder, der da nicht ausgewichen ist, der ist zu einer Darstellung des Lebens geworden, ein Leben, wie Gott es immer gemeint hat. Und auf einmal war er auch in Ephesus, in dieser Gemeinde. Leben mitten im Tod, Liebe statt Hass, Vergebung statt Rachsucht, der Wunsch, sich zu verschenken, statt zu übervorteilen, teilen statt zu rauben. Gier konnte aufhören, weil jeder aus der Fülle Gottes gelebt hat. Neid konnte aufhören, wenn man gewusst hat, ich bin vor Gott der Besonderheit und ich brauche mich nicht mit den anderen vergleichen. So vieles ist auf einmal weggefallen. Christus von den Toten erweckt, dieser Christus dann in euren Herzen und dieser Christus, der uns sich ähnlich macht. Denn wenn er im Herzen ist, dann kommt er auch raus. Ist er drin, dann kommt er auch raus. Und dann braucht man gar nicht denken, ist es nicht hochtrabend, ist es nicht ein bisschen vermessen oder abgehoben, wenn man es ein bisschen runterbricht. Wenn man Christus anschaut als menschliche Gestalt, wie er unter uns getreten ist, und man sich fragt, wie war er denn, als er kam? Nur ganz einfach, klein und gering. Ein hilfloses Kind zunächst, später ein Baufacharbeiter. Demütig kam er, sanftmütig, barmherzig, klar und deutlich, ein Wanderer, unterwegs zu den Menschen, mit einer guten Nachricht, der Seelsorger. Eins war er auf jeden Fall nicht, abgehoben, 20 Zentimeter über der Erde, unberührt vom Staub dieses Lebens. Die Kraft Gottes hat an euch gewirkt, so wie sie an Christus in der Auferstehung gewirkt hat. Er ist durch den Glauben in eure Herzen gekommen und jetzt seid ihr hier verwurzelt in seiner Liebe. Und das ist das dritte und letzte, das ich nur kurz ansprechen möchte, nämlich was passiert, wenn Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Epheser 3, Vers 15 und die folgenden. Er ist der rechte Vater über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und er gebe euch Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und dann könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Und auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit ganzer Gottesfülle. Das ist ein erster ganz kraftvoller Zielpunkt beim Paulus. In der Liebe eingewurzelt und gegründet und die Liebe Christi erkennen. Und das ist das Schöne, wenn Christus gegenwärtig in uns ist, dann dürfen wir wissen, und er sagt es uns immer wieder zu, das ist die Liebe, in der du verwurzelt bist. Das ist das, was dich hält, das, was trägt, das ist die Nährlösung, die göttliche, aus der du deine Kräfte ziehst. Diese Liebe ist unser Halt, sie macht uns fest, diese ganze Liebe, die zu uns in Christus gekommen ist. Und der Paulus hat es im Römerbrief einmal gesagt, diese Liebe Gottes, die in Christus ist, ist durch den Geist ausgegossen in euer Herz, der durch den Geist, der euch gegeben ist. Wurzeln schlagen, fest werden, Halt gewinnen in Liebe, dass ich weiß, ich lasse diese Liebe für mich gelten, ich darf mich dieser Liebe ergeben. Sie ist einmal gekommen und sie hört nie wieder auf. Und ich darf ihr trauen und ich werde danach gesättigt mit Liebe. Aber, und jetzt kommt wieder das Gleiche beim Paulus, das, was wir empfangen haben, das wird auch das, was wir weiter schenken, was wir weitergeben dürfen. Und er setzt einmal an einer Stelle ganz spannend nach im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1 und 2, werdet Nachahmer oder Nachfolger, Mimetes im Griechischen, Nachahmer der Liebe Gottes. Und auf einmal merkt man, wie sie beim Paulus im Epheserbrief diese Dinge ineinander verschränken. Wir sind berufen, dass wir was sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein Leben, das Gott ausdrückt und auf Erden widerspiegelt. Ein Leben, das ihn verkündigt und darstellt. Das ist unsere Berufung. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist christliche Normalität. Und dann wird uns gesagt, dass diese Liebe es gewesen ist, mit der Gott eingebrochen ist in die Finsternis, in die Dunkelheit, in die Verkommenheit, egal wie du es nennst. Und wenn diese Liebe einbricht, dann schafft sie etwas völlig Neues. Und diese Liebe, die ist zu denen gekommen, die tot waren, hat lebendig gemacht durch die Kraft der Auferstehung. Und wenn er uns lebendig macht, dann teilt er alles an uns aus, was ihm gehört. Und diese ganze Gottesfülle, von der im Epheserbrief mehrfach die Rede ist, aus der dürfen wir leben. Und dann geht es raus in alle Richtungen, das werden wir uns dann im nächsten Service genauer anschauen, die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe. Keine Dimension, die unberührt bleibt. Und immer etwas drinnen, Nachahmer der Liebe Gottes. Nicht unser Ort zu lieben, sondern seine. Könnt ihr mal tief Luft holen beim Liebesbegriff, machen wir jetzt nicht. Und natürlich könnte man dann sagen, diese Art zu leben, ist es nicht anstrengend, überfordernd, erschlagend? Na eben nicht. Wenn ich es empfange, kann ich es auch verschenken. Wenn es mir gegeben wird, dann brauche ich es nicht selber erzeugen. Wenn es mir angezogen wird, brauche ich es nicht selber aus mir heraus zu produzieren. Und ihr wisst, ich bin ein sehr schlichtes Gemüt. Ich muss euch eine ganz einfache Illustration, jetzt kommt der Kinderstundenteil, ne? Ganz zum Schluss. Wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du? Was spiegelt der Spiegel wieder? Dich. Jetzt fragen wir dem Spiegel, wie es ihm geht, ob er schwitzt. Ob das wahnsinnig anstrengend ist, zu spiegeln. Wird der Spiegel müde? Na, man bei meinem Gesicht sage ich mal, hoffentlich kriegt er einen kleinen Sprung. Ne? Aber das geistliche Geheimnis ist diese Entdeckung zu wissen, ich bin gedacht als ein Spiegel, der reflektiert und der das Bild nicht erzeugen muss. Klar, im Hosensack macht er das nicht. Wenn sich der Spiegel von Gott wegwendet, sieht man Gott dann nicht mehr. Wenn ich mich aber Gott zuwende, dann ist er klar und eindeutig erkennbar. Und es geht mühelos. Es geht ohne Anstrengung, ohne Schwitzen, ohne Stress. Alle Gottesfülle ist uns geschenkt. Wir brauchen nichts erzeugen und produzieren, sondern wir brauchen nur ausgeben, was uns übergeben wurde. Ich möchte beten und dann abschließen. Herr Jesus Christus, das ist unsere Berufung, das Normale eines Lebens, ein Leben zu deiner Herrlichkeit. Du hast es vorgelebt, du hast die Jünger dazu berufen, hast die Herrlichkeit, die bei dir ist, an sie ausgeteilt. Und wir dürfen daraus leben, dass wir uns beschenken lassen und brauchen eigentlich nur noch darüber nachdenken, wie das ausschaut, wenn du mit deiner besonderen Art von Liebe liebst. Dürfen es von dir lernen, dürfen selber ganz schnell zurücktreten von unseren Vorstellungen und Gedanken, aber dich betrachten. Und wenn wir dich anschauen, dann lernen wir dich zu reflektieren und das Ganze geht mühelos, ohne Stress und Anstrengung. So hast du die Dinge geordnet und dafür danke ich dir. Amen.